Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Chief Market Officer der Schweizer Taylor AG, Amadeus von Kummer.
So eine Firma wirklich, ich würde es mal so formulieren, in Ruhe aufzubauen. Ja, also ich finde, es gab Zeiten, da hat man sich darüber definiert, wie viele Mitarbeiter du hattest und wie toll dein Office ausgestattet war und ob du jetzt wirklich auf jedem Event auch auf der Bühne gesessen hast, als einfach sich wirklich um die Sache zu kümmern. Und das haben wir damals bei FTS gemacht und das hat Taylor gemacht und macht es heute, sich um dein Produkt zu kümmern und wirklich gesund, organisch zu wachsen, natürlich unterstützt durch Investorengelder und dann auch vielleicht größere Schritte zu machen, sich aber schon auf die Dinge, auf sich selbst zu konzentrieren und nicht über die falschen Dinge zu definieren. Und ich glaube, dann schaffst du auch einen wirklichen Firmenwert, der sich dann auch wirklich widerspiegelt in einem möglichen Exit.
So, ihr Lieben, wenn wir dabei sind, die letzten Tickets für den Artist Summit am 10.10. loszuwerden, ohne mit dem Marketing bisher angefangen zu haben, gibt es hier parallel im Podcast noch eine Schweizer Story, die Taylor AG aus Zürich, inzwischen ein Scale-Up im eigentlich Fintech-Bereich, Landing für KMUs, jetzt aber mit einer Software, die sie sozusagen im B2B-SaaS-Segment vertreiben, und dafür haben sie den Amadeus von Kummer reingeholt, der das Ganze sozusagen pusht, das Thema, und heute bei mir im Podcast ist. Amadeus finde ich super spannend als Gast, weil er vorher bei der Fintech Systems GmbH in München zusammen mit den davor sofort Überweisungsgründern FDS aufgebaut hat. Die haben das Ganze über 6 Jahre ganz in Ruhe entwickelt, dann bei einem überschaubaren einstelligen Millionenumsatz immerhin für 120 Millionen nach Schweden an die Tink verkauft und später weiter an Visa. Also eine sehr solide Background-Story da. Und jetzt geht er in einem ähnlichen Setup wieder ans Board bei der Taylor AG. 60, 70 Mitarbeiter aktuell. Und mit dem Ziel, die Software, die die Taylor AG selber nutzt, jetzt halt an B2B-Partner zu vertreiben. Wie das Ganze läuft, wie das anläuft, wo er steht, welche Herausforderungen er sieht, das besprechen wir in den nächsten 45 Minuten mit Amadeus von Kummer und mit mir, Matthias Ernst. Viel Spaß.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Amadeus, ich grüße dich.
Hallo Matthias.
So, wir haben jetzt heute mal einen Fintech-Gast hier. Das ist generell etwas ungewöhnlich, aber du hast eine sehr klare Beziehung zu dem Thema SaaS, ja, und bist jetzt aktuell CMO bei der Taylor AG, vorher mit 2 Exits, die du begleitet hast. Also ich verspreche hier einen Blumenstrauß von Themen, ja, und kann mir vorstellen, dass es sehr spannend wird. Aber sag doch mal kurz in 2 Worten zu dir selbst. Wer bist du und was machst du gerade bei der Taylor AG?
Ja, hallo Matthias, vielen Dank erstmal für die Einladung, freue mich, heute dabei zu sein. Ich bin der Amadeus, komme aus Köln, alle meine letzten Positionen haben mich hier auch persönlich nicht wegbekommen, also immer aus Köln herausgearbeitet, bin 39 Jahre, Vater von 2 kleinen Kindern und mein Hintergrund ist eigentlich Banking, ursprünglich mal eine Banklehre gemacht, das dann mit einem BWL-Studium begleitet und bin dann aber nach 11 Jahren Bankzeit in den Fintech-Bereich gerutscht. Können wir gleich ein bisschen mehr zu sprechen und bin somit jetzt die letzten gut 8 Jahre im Fintech-Bereich unterwegs.
Ja, einfach, ja, ich glaube, also erstmal Grüße ins Rheinland, ja, da komme ich ja auch her, das freut mich immer. Und genau, die Taylor AG ist, muss man mal einordnen, AG ist ja entweder sehr groß oder schweizerische Firma, in dem Fall.
Bisher nur das eine.
Seid ihr das zweite auf dem Weg zum ersten, genau.
Ne? Ja, also, richtig. Also,
ihr seid eine Lending Company, also so wie ich es verstanden habe, vergebt ihr Kredite an KMUs und habt einen zweiten Geschäftsbereich, der sozusagen White Label Kreditlinie an andere Finanzinstitute anbietet, wo wir dann so ein bisschen schon eher in diesen B2B-SaaS-Bereich reinkommen. Und du hast den Titel CMO und da musste ich mich auch mal wieder dran gewöhnen bei der Recherche jetzt. Du bist nicht Chief Marketing Officer, sondern du bist Chief Market Officer. Mhm. Und ich glaube, das heißt, du bist jetzt Vertriebschef bei Taylor für diese Sparte.
Ja, you name it. Vielleicht, um das ein bisschen zusammenzufassen, das Schöne an der Taylor-Story ist, man kann sie gut zusammenfassen, aber dann auch sehr tief eintauchen. Also genau, die Taylor AG hat sich 2018 gegründet durch den Patrick Schäuble. Er hat 2018 die Opportunität gesehen, Mensch, der KMU-Finanzierungsmarkt ist völlig anders surft, das muss besser gehen. Er war selbst damals im Fintech-Bereich bei Numbers, Schweizer Fintech, unterwegs und hatte auch die Affinität zu diesen Themen und hat aus dem Nichts die Taylor AG gegründet und aufgebaut mit der Idee, KMU-Finanzierungen zu vereinfachen, zu digitalisieren, zu automatisieren. Das tut Taylor bis heute. Wir sind ein Unternehmen, haben eine Plattform, über die KMU-Finanzierungen angefragt und abgeschlossen werden können. Wir tun das über unseren inzwischen eigenen Private Debt Fonds. Das heißt, es sind auch im Anführungszeichen unsere Gelder, also Gelder unserer Investoren. Und so sind wir ein klassischer Alternative Lender. Sehr früh, also es war vor allen Dingen auch geprägt durch die Covid-Zeit, ist dann aber auch die Idee entstanden bei Taylor, zu sagen, Mensch, wir haben so eine fantastische Plattform gebaut, um Kredite zu vergeben. Warum nutzen wir nicht auch die Plattform, um sie dem Markt zur Verfügung zu stellen, dass sie eben, also dass der Markt, sprich Banken, Finanzdienstleister, ihre eigenen Prozesse auch verbessern können. Und so ist schon sehr früh die Idee des SaaS-Businesses für Taylor entstanden und befindet sich seitdem aber so ein bisschen in der Weiterentwicklung. Und um da vielleicht auch einzusteigen, was jetzt in den CMO angeht. Ich kenne den Patrick jetzt auch schon relativ lange. Wir haben uns im Zuge des Businesses kennengelernt, als er noch bei Numbers war, also bevor er die Firma gegründet hat. Und wir hatten da immer einen sehr guten persönlichen Kontakt. Und deswegen waren wir auch immer im Austausch und haben auch mal viel über das Thema gesprochen, saß. Und es war immer, dass er gesagt hat, Mensch, wir sind da schon erfolgreich, aber kommen auch nicht so richtig aus den Kinderschuhen heraus. Und letztendlich war dann die Entscheidung im vergangenen Jahr zu sagen, für Taylor auch, wir wollen das Thema Software-Sparte deutlich pushen und internationalisieren. Und dafür suchen wir jemanden, der das treiben kann. Und deswegen ist der Chief Market Officer geworden, bedeutet, ist ein bisschen breitere Rolle. Natürlich geht es am langen Ende um den Vertrieb, aber eben auch den Markt zu verstehen und zu schauen, in welche Märkte wir mit dem Thema gehen möchten. Und deswegen haben wir uns dann am grünen Tisch überlegt, Chief Market Officer scheint der richtige Titel für dieses Thema zu sein. Aber Titel sind Schall und Rauch, also es geht mehr darum, was wir vorhaben und machen möchten.
Das heißt aber konkret, verantwortest du dieses SaaS-Thema innerhalb von Taylor, ist das korrekt?
Ganz genau, wir haben die Geschäftsführung sozusagen erweitert um diesen Bereich, um wirklich zu sagen, das Thema braucht einen Fokus und damit schaffen wir wirklich eine eigene Einheit, die wir jetzt aufbauen und ausbauen und damit verantworte ich den gesamten Softwarevertrieb für Taylor.
Okay, was jetzt, glaube ich, unseren Zuhörern immer hilft, so ein bisschen so eine Einordnung, Größenordnung, wo ihr da steht, ja, und wo die Reise so hingeht. Ihr seid jetzt 2018 gegründet, Schweizer Firma. Was ich öffentlich lesen konnte, ist, dass ihr so um die 35 Mitarbeiter seid und auf 70 wachsen wollt. Also ich glaube, das war so Stand vor 3 Monaten bis in 9 Monaten so in der Reise. Also vermute ich mal, dass ihr jetzt irgendwo so zwischen 40 und 50 Leute sein solltet. Ihr habt irgendwie 200 Millionen Euro quasi verliehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das heißt Startup aus den ersten jungen Jahren rausgewachsen. Das sieht man also vom Timeline, auch von der Anzahl Mitarbeiter. 200 Millionen Euro verliehen konnte ich nicht richtig einordnen für mich. Das wirkt, das ist ja immer Geld, was man verleiht, ist so wie Asset Under Management, ja, ist ja kein Umsatz, sondern ist auch kein Investment. Die Frage ist ja, wie ist das Businessmodell dahinter und wenn ihr darauf Zinsen kriegt und so weiter. Ich habe es versucht, ein bisschen im Kopf zu machen, aber ich lasse es dich einfach mal sagen. So, also wie groß ist die Firma so umsatzmäßig, ja, und wie ist so die Trajektorie, wie schnell entwickelt sich das gerade?
Ja, hole ich gerne mal ein bisschen zu ab, wobei ich jetzt an das Thema der eigenen KMU-Finanzierung auch gar nicht so tief einsteigen kann und möchte. Aber letztendlich, um die Einordnung zu haben, wo Taylor heute steht, weil aus dem Startup-Status sind wir sicherlich als Taylor raus, würde uns da eher Later-Stage-Scale-Up bezeichnen. Wir sind also in der Series B Fundraising-Situation, um das schon mal einzuordnen. Das heißt, wir sind gerade dabei, den nächsten großen Schritt für uns zu gehen. Wir waren schon und sind quasi profitabel, bedeutet, wir suchen jetzt Geld, um wirklich nochmal einen Wachstumsschub zu gehen.
Wenn wir jetzt über Series B Finanzierung reden, dann möchte ich an der Stelle nochmal ein Update von unserem Ecosystem-Partner PSG Equity einbauen. PSG ist ja Wachstumsinvestor, der sich auf B2B Scale-Ups konzentriert. Und zur Info nochmal, das Team hat jetzt in 32 Plattformen in ganz Europa investiert und darüber hinaus mehr als 80 weitere Add-on-Akquisitionen hier in unserer Region getätigt. Aktuell investiert PSG aus einem 2,6 Milliarden Fonds in Europa. Und obwohl es sich um einen branchenunabhängigen Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 20 Milliarden Euro handelt, konnte das Team in bestimmten vertikalen Bereichen in Europa schon besonders viel Geld einsetzen. Ein Beispiel ist der Hospitality-Software-Bereich. Da ist PSG der größte Investor mit über 500 Millionen Euro. Zum Beispiel in die Visit Group in Schweden, eine Hotelverwaltungssoftware. Und da kommen wir hier gleich auch im Podcast zu. Da wird Schweden noch eine Rolle spielen als Exit-Partner oder als Käufer von Amadeus letzten Firma, der gearbeitet hat. Zenchef hat PSG investiert in Frankreich für die Verwaltung von Restaurants und Marpal, ein spanisches Verwaltungssystem fürs Gastgewerbe. Also wie wir bereits in der Vergangenheit ja auch schon berichtet haben, hält PSG Fusionen und Übernahmen für ein sehr interessantes Instrument, um neue Regionen, Produkte und Endmärkte zu erschließen und ist sehr optimistisch, wenn es darum geht, die Dachpräsenz der vorgenannten Investitionen zu erweitern. Hiermit also eine ganz, ganz herzliche Einladung von PSG an alle von euch, nicht nur Hospitality-Founder, sondern alle Founder. Wenn ihr gemeinsam mal brainstormen wollt, dann schreibt doch einfach der Antonia Kramer eine E-Mail. Ich verlinke Antonias E-Mail in den Shownotes. Sie freut sich, von euch zu hören.
Wir haben vor gut 3 Monaten die Credit Shelf AG akquiriert. Das ist ja ein Mitbewerber gewesen, der genau das tut, was wir tun, aber in einem anderen Segment. Bedeutet, die Taylor bewegt sich Kreditticket so im Durchschnitt bei 400.000 Euro. Wir decken im Grunde alles ab 100.000 bis 1,5 Millionen Euro. Eine Credit Shelf lag darüber, das heißt, hat das größere Segment abgedeckt. Und da gab es eine für uns sehr günstige Gelegenheit eben, dass wir gesagt haben, das passt gut zusammen und das bringen wir zusammen. Und das hat uns dann schnell auch größer werden lassen. Bedeutet, wir sind jetzt um die 60 Mitarbeiter mit dem Ziel, zum Ende des Jahres auf die 80, 90 zu wachsen. Wie ich finde, immer eine ganz kritische Größe. Das ist auch aus meiner Erfahrung heraus, meiner Fintech-Zeit, was ich miterlebt habe, so ab 60, 70 sage ich immer, da wirst du so eine richtige Firma. Also da ist so wirklich, da bist du raus aus Startup eigentlich. Da musst du auch an viele andere Dinge denken, die wichtig sind im Sinne des Company Buildings. So, das heißt, da befinden wir uns eigentlich gerade. Sehr erfolgreich, jetzt auf dem Absprung sozusagen mit einer neuen Runde einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Was die Volumina angeht, die du auch genannt hast, wir haben im letzten Jahr oder andersrum, wenn du an Fundraising bei uns denkst, sind es immer zwei Dinge, ne? Equity und eben Fundraising für den Fonds selber.
Und ja, ich frage das auch deshalb, weil wir einige Revenue-Based Finance-Anbieter hier bei uns in der Community, im Netzwerk haben, ja, mit Float irgendwie aus Schweden, mit Recap und so weiter. Ja, und da ist auch mal die Diskussion, okay, nimmst du jetzt Geld auf, um die Firma wachsen zu lassen, oder kriegst du im Endeffekt einen Einschuss in deine Debt-Finanzierung, dass du dann halt weiter verleihen kannst, das Geld. Ne? Das muss ja auch irgendwo herkommen.
Ganz genau. Aber genau, ja. Und da haben wir eben, da war unser großer Schritt, wo wir richtig erwachsen geworden sind im letzten Jahr, die Debt-Finanzierung über 180 Millionen von den Barclays. Das war so die größte, ich glaube so jemals sogar die größte Debt-Finanzierung in Europa. Und die hat uns da natürlich deutlich nach vorne gebracht und unseren Fonds an der Stelle entsprechend auch deutlich wachsen lassen. Jetzt haben wir im Zusammenschluss mit Credit Shelf hat unser Fonds sich natürlich deutlich vergrößert. Bedeutet, auf der Ebene sind wir deutlich gewachsen und sind da auch mit unseren Umsatzzahlen sehr zufrieden, um es generisch zu halten. Das Spannende an der Gesamt-Taylor-Situation, auch ein bisschen was mein Thema angeht, ist, dass Taylor selber sehr mature ist, Later Stage Scale Up, jetzt auf dem Sprung auf die nächsten Größen. Dieses ganze Thema rund um der Software-Sparte, aber in einem ganz anderen Status ist. Also ich sage mal gerne so ein bisschen Startup im Scale-Up. Das ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber so stellt sich es fast ein bisschen dar. Und das ist eine ganz spannende Kombination, die ich jetzt so auch noch nicht erlebt habe, aber ich wusste, dass sie so ist. Deswegen habe ich mich ja auf diese Herausforderung eingelassen, zu sagen, Mensch, da ist eine Firma, die sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und der andere Bereich hat alles, um auch genauso erfolgreich oder noch erfolgreicher zu sein, bringt es mit sich. So, da müssen wir jetzt nur einmal richtig den Fokus draufsetzen, um den, Wachstumsbonus sozusagen auch zu starten, zu sagen, okay, damit kannst du nochmal wirklich richtig auch dann den großen Schritt nach vorne machen.
Ja, ich habe das genau deshalb gefragt, ja, weil so stelle ich mir das vor, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich soll das Produkt sozusagen White Label an andere Finanzinstitute vertreiben, ja, dass die sozusagen eure Kreditfinanzierungslinie, diesen digitalisierten Prozess, den ihr gebaut habt, ja, sozusagen nutzen können, ohne selber komplett digitalisieren zu müssen. Das ist ja, glaube ich, so die Idee, wie ich es verstanden habe. Dann hilft es ja, wenn das Kernprodukt erfolgreich ist oder groß genug und eine gewisse Bekanntheit hat. Ja, irgendwie dann, also es schafft ja Vertrauen. Deswegen wollte ich einmal für mich so die Baseline haben, so welche Größenordnung sei, das hat mir jetzt auch geholfen, so was für Kredite vergibt ihr, ja, und welche Kunden habt ihr und M&A hast du jetzt auch schon genannt, ihr habt schon fleißig akquiriert, ja, das ist spannend. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der nächsten Finanzierungsrunde. Du sagst, die ist in Bearbeitung. Seid ihr schon weit oder seid ihr da gerade auf der Suche? Weil wir hören ja auch immer wieder Investoren zu.
Also wir sind mittendrin. Das haben wir auch oft kommuniziert. Und das ausgesprochene Ziel ist, dass wir die Runde auch dieses Jahr abschließen können. Und sind da auch auf einem guten Weg. Aber wie die Zuhörer sicherlich wissen, die das Geschäft auch betreiben, das ist nie so ganz gut planbar auf den Tag. Aber wir können schon ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich einen guten Track Record haben, der gut ankommt. Auch die CreditShip-Akquisition hat uns natürlich sehr geholfen, nochmal so ein bisschen auch ins Rampenlicht zu kommen, was die Aufmerksamkeit für Taylor angeht. Und somit sind wir da bisher sehr zufrieden, aber da erwartet auch noch viel Arbeit auf uns.
Okay, ja, dann lass doch mal kurz reingehen. Also erstmal Glückwunsch zu der Traction. Ja, das klingt gut. Ja, also neue Runde am Laufen und vielversprechend irgendwie erste Akquisition irgendwie drin. Scheint ja zu wachsen. Profitabel ist, glaube ich, auch aktuell ein gutes Stichwort. Ja, also hilft in der aktuellen Funding-Phase. Ja. Das ist gut. Und dann hast du aber auch gesagt, Startup im Scale-Up. Ja, also diese SaaS-Sparte ist irgendwie, ja, soll ja jetzt einen Fokus kriegen. Das heißt, da seht ihr alle Potenzial. Du hast auch so ein bisschen, das haben die Zuhörer jetzt nicht gesehen, weil sie es nicht sehen können, aber du hast so ein bisschen gezögert, als ich gesagt habe, die Kreditlinie. Sag doch einfach nochmal kurz selber, was genau ist dieses SaaS-Business, was ihr da habt und was ist das Produkt, was sind die Kunden?
Ja, sehr, sehr gern. Also die Grundidee ist total primitiv. Hey, wir haben eine geile Plattform gebaut, lass uns die doch dem Markt anbieten. Und das war vielleicht auch ein bisschen naive Idee, wenn man das so sagen darf, zu sagen, na gut, die funktioniert ja so fantastisch für uns, also muss sie natürlich auch für jeden anderen super gut funktionieren, was sie im Grunde auch tut, aber da steckt ja schon so das erste Learning drin. Das, was für einen selbst gut funktioniert, muss nicht unbedingt für jeden Player genauso auch funktionieren. Das heißt, wir haben früh angefangen zu verstehen, okay, wir müssen die Plattform dann auch market-ready machen. Unterm Strich ist das aber genau unser Pitch. Das bedeutet, wir vertreiben eine Software, die wir für uns nutzen. Also wenn wir bei einer Bank sitzen und mit einem Risikomanager sprechen, dann kennen wir seine Probleme, ne, weil wir haben sie selber. Und wenn wir das Problem haben, lösen wir es auf unserer Plattform und machen damit die Plattform wieder besser. Und das ist sicherlich das, was Taylor sehr unique macht, dass wir eben wirklich eine Software vertreiben, die zu 100% durch uns genutzt und verbessert wird. Und damit sehen wir einen sehr breiten Markt, der für die Plattform interessant ist. Banken sind da ein natürliches Target. Das sind aber auch zugleich somit das schwierigste Target, was du dir selbst setzen kannst. Ich glaube, wir alle, die in dem Bereich unterwegs sind, kennen sich aus mit dem Thema Sales-Zyklen mit Banken, mit der Schwierigkeit der Banken, sich zu digitalisieren etc. Daher sind wir sehr stark dabei, auch zu schauen, welche weiteren Branchen dort in Frage kommen. Leasing zum Beispiel ist ein großes Thema, wo wir auch Kunden haben. Und wir wollen die Plattform so breit wie möglich machen, um so möglichst viele Branchen auch da anzusprechen, zu sagen, okay, welchen Teil der Plattform kann ich nutzen? Und wo ich eben gezögert habe, war so dieses Thema, wir gehen schon zur Bank und sagen, naja, du hast Digitalisierungsbedarf auf deiner Strecke, also nimm unsere Plattform, um deine Prozesse zu verbessern, zu automatisieren, zu digitalisieren. Aber mach es an der Stelle, wo du es am nötigsten hast. Also wir stellen uns jetzt nicht her und sagen, so ein bisschen auch der alte Fintech-Pitch, boah, ey, liebe Banken, ihr seid alle so outdated. Ihr müsst es komplett neu machen und wir können es besser und wir wissen auch besser, wie ihr es macht, als eher hinzugehen und zu sagen, hey, wir kennen eure Probleme, weil wir machen es selber. Wo ist denn dein größtes Problem? Und dann nimm dir doch das von unserer Plattform, was dein Problem an der Stelle am besten lösen kann. Und das ist das, wo wir sehr individuell eigentlich reingehen in den Markt.
Was ich mich gefragt habe, ist, wie denn das SaaS-Pricing-Modell aussieht. Ja? Also wenn ich jetzt eine Bank bin und ich nutze euren Service, dann kann ich vielleicht meinen Kreditvergabeprozess digitalisieren. Ich kann vielleicht meinen Kunden ermöglichen, schneller an Kredite zu kommen. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, funktioniert das ganze Risk-Assessment, Scoring und auch die Kreditvergabe am Ende über euch. Das heißt, ihr habt das Risiko von dem Kredit, ja, und ihr gebt im Endeffekt auch das Geld. Da wird die Bank, also ich als Kunde, als Bank, werde ja eigentlich eher zu einem Vertriebskanal, um euch größer zu machen. Welches Interesse habe ich denn daran?
Ja, ich muss noch mal ein bisschen aufdöseln. Das ist eine Möglichkeit, wie man unsere Plattform nutzen kann. Das nennen wir dann Lending as a Service. Also das ist wirklich so der volle Pitch. Hey, lieber Marktteilnehmer, du möchtest irgendwie das Offering machen, du möchtest aber wirklich nichts damit zu tun haben. Sprich, vom ganzen Prozess und dem Risiko. Also nimm die ganze Plattform fully fledged white label und du hast mit nichts was zu tun. Das ist nicht das, was die Banken interessiert, weil Banken wollen natürlich ihr Kreditgeschäft selber machen. Die wollen auch ihre Kredite selber entscheiden. Bedeutet, da kommen wir genau in die Situation, wo wir dann sagen, dann helfen wir dir eben, deine Prozesse so gut zu verbessern, dass der Gesamtprozess besser wird, du deine Kreditentscheidungen besser, schneller, einfacher treffen kannst und auch danach dein Portfolio-Management optimieren kannst. Aber das, was du selber machen möchtest, machst du eben weiterhin selber. Und damit ist es eben, kannibalisiert sich es nicht, sondern wir helfen sozusagen an der Stelle, wo es die Bank eben am ehesten benötigt. Der, sagen wir, Fully Lending as a Service Case ist der für uns natürlich am allerspannendsten. Ist aber auch der am wenigsten Anwendung findet, um ehrlich zu sein.
Okay. Und wie viel von diesen B2B-Kunden habt ihr aktuell?
Genau, Anzahl wollen wir jetzt so in der Konkrete nicht teilen. Wir sind aber im Bankenmarkt sehr stark unterwegs und im Leasingmarkt. Das sind unsere aktuellen Core-Industrien, in denen wir aktiv sind.
Ich wollte es nur so ein bisschen einordnen. Ich versuche mal so ein bisschen zu verstehen, so wie ist die Dynamik? Weil ihr sagt jetzt irgendwie, seid, glaube ich, auch in der Presse so als europäischer Marktführer, was dieses KMU-Lending-Thema angeht, irgendwie in diesem digitalen Bereich von den neuen Firmen. Und dann lass mich mal, oder hilf mir mal zu verstehen, wie groß dieser Markt ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, also und unsere Erfahrung jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren in KMU ist halt riesig, ja, und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel, was da noch passieren kann und muss. Gleichzeitig bewegen sich halt oft die Räder sehr, sehr langsam. So, und jetzt einfach nur mal um eine Einschätzung, so, welche Länder adressiert ihr? Und wir haben jetzt ja schon gehört, welche Kreditgrößen ihr so ein bisschen adressiert, aber wie siehst du diesen Markt, also wie schätzt du den ein?
Ja, wir müssen immer wieder trennen, ne, zwischen der originären Taylor-Welt und der Taylor, wir nennen es Taylor-Technologies-Welt.
Okay, sorry, dann trenne ich das, gehe ich da nur kurz rein. Also ihr verkauft eure Software sozusagen auch an Banken, die komplett andere Segmente bearbeiten. Also die könnten auch irgendwie 10.000 Euro Kredite oder 10 Millionen Euro Kredite benutzen. Die Software interessiert es nicht, macht da halt eine Null mehr oder weniger dran. Ja, das heißt, ganz genau. In dem Bereich, okay, verstanden. Also ihr habt euer eigenes Lending-Bereich, das hat einen klaren Kreditfokus, aber eure B2B-Kunden, die ihr im SaaS-Bereich waren, die können einen ganz anderen Fokus haben. Verstehe.
Genau. Und genau das macht's, das wäre eine Antwort auf eine optionale Frage von dir, warum uns das Thema Software so wichtig ist. Genau das macht es ja so spannend. Das komplementiert uns im gesamten Geschäftsmodell.
Finde ich super, wenn du schon mal meine Fragen irgendwie. Dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu machen. Du kannst auch die Fragen stellen und beantworten.
Ist ja sehr, sehr gerne. Okay. Das macht es mir auch noch einfacher.
Ja, ich habe schon verstanden, direkt verstanden. Ja, genau, das ist damit stärkt ihr nicht eure Konkurrenz oder ich meine, jemand, der im selben Segment unterwegs ist, eure Plattform anbieten, ist, glaube ich, auch deutlich schwieriger als Sales Pitch. Aber wenn die natürlich eh irgendwie als Player in einem anderen Bereich unterwegs sind und nur euer Tool nutzen, ergibt das total viel Sinn, ja.
Ja, einmal das und was auch irgendwie auf der Hand liegt, ist, dass sich natürlich ein Software-Business deutlich einfacher skalieren lässt als jetzt ein Landing-Business. Bedeutet, das ist auch ganz klarer Grund für unseren Fokus auf dem Softwarevertrieb, dass wir sagen, das ist auch unser Internationalisierungspusher, der uns dann europäisch wirklich sich breit aufstellen lässt, weil wir natürlich leichter in ein Land gehen können, einer Bank helfen können, sich zu digitalisieren, als eben in dem eigenen Lending-Geschäft in ein neues Land zu gehen.
Genau, weil die Bank dann die ganze Regulatorik für das Land schon gelöst hat und im Endeffekt über euer Tool nur schneller, einfacher, digitaler arbeiten kann. Genau. Ganz genau. Ja, okay, verstanden. Ja. Ja. Und welche Länder adressiert ihr da jetzt in dem Softwarebereich?
Also wir haben ganz klaren europäischen Fokus für jetzt. Da kann man jetzt kein besonderes Land extrem herausnehmen. Das ist aber etwas, was wir uns sehr, sehr genau aktuell anschauen, weil die Märkte an der Stelle deutlich unterschiedlicher sind. Und es sind interessanterweise oft nicht die Märkte, die man so intuitiv erwarten würde. Also ich werde ganz oft gefragt, auch von unseren Investoren, so hey, UK zum Beispiel ist doch ein Supermarkt, ist doch alle sind doch ein bisschen weiter und digitaler. Stimmt, dadurch aber auch sehr viel kompetitiver. Das heißt, wir schauen eher eben genau auf die Märkte, wo das Potenzial auch sehr viel größer ist. Damit sind die Einstiegsbarrieren vielleicht etwas höher, aber wir haben ein deutlich größeres Potenzial, wenn wir eben dann in einen solchen Markt einsteigen. Und das sind schon klassisch eher die Länder, die uns auch nahestehen. Aber wir sehen eigentlich im kompletten europäischen Markt für das Thema ein sehr großes Potenzial.
Da würde ich dich trotzdem festnageln wollen. So, in welchen Ländern seid ihr jetzt unterwegs und auf welches Land guckst du so am spannendsten? Also so wirklich konkret, weil ich glaube, das ist ja was viele andere Software-Founder gerade auch umtreibt. Ja, die Diskussion habe ich auch immer wieder. Ich baue meine Software in Deutschland, ja, dann fange ich an und dann ist ja die Frage, gehe ich jetzt nach Frankreich oder gehe ich direkt nach Amerika? Ja, mache ich erstmal 6 Länder in Europa, um hier irgendwie so einen Kern zu haben, oder ist mir das zu kompliziert? Ja, und irgendwie, du sagst jetzt Europa und einfacher zu internationalisieren als mit dem kompletten Landing-Chef, alles verstanden, aber trotzdem bleibt Europa ja komplex. Ja? Ja. Irgendwie andere Sprachen, muss auch die Software dann wieder sozusagen anpassen und so weiter. Also wo lohnt sich das denn? Ne? Also ist es, also in Deutschland seid ihr ja selber, ich vermute, dass ihr auch Kunden für die Software in Deutschland findet, aber wo sind so die spannenden anderen 2-3 Länder?
Ja, ich würde es mir mal ein bisschen von der anderen Ecke auch nähern wollen. Ich komme ja aus dem Open Banking Bereich, das war meine erste Fintech-Station, wo wir sehr erfolgreich im Dachmarkt waren und auch immer dieses Internationalisierungsthema uns beschäftigt hat, weil es natürlich auch das Investorentreiber-Thema ist, immer die Frage auch nach dem nächsten Land. Und es hat eben so eine Natürlichkeit, für uns ja jetzt auch, dass wir europäisch uns sehr breit aufstellen wollen. Ich habe aber auch gelernt, dass man das mit sehr viel Bedacht tun sollte. Also dieses schnelle Skalieren in viele Länder kann einen auch letztendlich stark limitieren, hinten raus wieder. Der deutsche Markt ist gigantisch groß. Also wenn man wirklich sich reinhängt und reinschaut, vor allen Dingen jetzt auch im Bankenmarkt für diese Themen, das gilt für Open Banking wie jetzt für unser KMU-Thema, ist es ein riesiger Markt. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, den nächsten Euro erstmal wirklich in den Heimatmarkt zu investieren, um dann dezidiert auch wirklich rauszugehen. Für uns, um jetzt auch deine Frage zu beantworten, sind wir zum Beispiel in Frankreich sehr aktiv. Wir sehen in Italien große Opportunitäten, wo wir auch einfach über Kunden merken, okay, da tun sich gerade Möglichkeiten auf, reinzugehen. Was ich aber nicht mache oder was wir als Zähler aber nicht machen, ist eine Landkarte zu bemalen und sagen, okay, wir müssen überall die Fahne reinstecken, weil es dann gut ausschaut. Sieht für den Investoren auch toll aus. Aber das ist gefährlich. So, und deswegen bin ich da bin ich vielleicht ein bisschen langweilig, aber da komme ich wirklich von unten nach oben und sage, wir gehen dann in die Länder, wo wir wirklich sagen, okay, da haben wir den Case, da haben wir den Partner, da ist das Potenzial, und dann machen wir da auch wirklich Business, und wachsen dann entsprechend in dem jeweiligen Land.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so, das ist, glaube ich, langweilig ist das falsche Wort, ne? Das ist, glaube ich, gerade die aktuelle Phase auch, also dass man einfach Geld über die Startups gießt, die das dann wiederum über Europa gießen, um halt ihre Flaggen zu setzen. Die Phase hatten wir ja auch und jetzt ist halt wieder, glaube ich, wieder viel mehr Fokus. Würde ich aber auch allen Investoren, die ich kenne, unterstellen, dass sie ziemlich genau reingucken, ja, wie effizient ist dieser Euro in dem neuen Land investiert versus einfach noch mehr Sales in den jeweiligen bestehenden Ländern zu machen. Ja, ich glaube, das ist ja genau eines der Fokusthemen. Aber deswegen fand ich es interessant, ob du jetzt sagst, okay, Frankreich, Italien habe ich jetzt rausgehört und das ist ja auch, und UK halt gerade nicht, weil schon weiterentwickelt und daher eher kompetitiv. Ja, ich glaube, das sind ja total nachvollziehbare Aussagen. Jetzt hast du gerade selber schon erwähnt, dass du eine Historie hast, ja, im Open Banking. Ich würde da kurz mal reingehen wollen aus verschiedenen Gründen. Einerseits ganz, ganz spannende Stories, die ich gelesen habe aus deiner Historie. Ja, du kommst ja ursprünglich von der Deutschen Bank. Die kennen wir alle. Ja, und du bist dann irgendwie in eine Firma eingestiegen, die Fintech Systems GmbH heißt, von der ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht gehört habe.
Ja.
Die ihr dann aber später erfolgreich verkauft habt an eine schwedische Firma, die ihr dann später erfolgreich verkauft habt an Visa.
Ja.
Bei Visa bin ich dann schon wieder dabei gewesen. So, und jetzt die zwei Open Banking Stationen dazwischen. Vielleicht sagst du uns kurz mal, also ganz kurz Exkurs, irgendwie, was sie gemacht haben. Und worauf ich hinaus will, ist dann so ein bisschen diese beiden Exit Stories, ja, was du da gelernt hast und wie weit das jetzt halt für so Taylor-Akquisition und auch die Taylor-Zukunft halt so relevant wird. Ja, also ja. Fintech sehr, Systems,
gehen wir sehr, sehr gerne. Sich da? Eine Menge tatsächlich. Und wärst du aus dem Open Banking, wärst du ja absolut ein Begriff, aber das sei dir verziehen. Wir haben, also da, wo ich jetzt bin, ist tatsächlich dieser ganzen Historie irgendwie auch geschuldet. Ich hatte es dir eingangs ja auch mal schon irgendwie gesagt, ich bin auch immer so ein bisschen in meine Rollen gerutscht. Wie gesagt, Bankkaufmann, dann BWL gemacht, lange bei der Deutschen Bank gewesen, aber dort auch in unterschiedlichsten Rollen. War da irgendwie nie glücklich. Ich habe die Ausbildung gemacht, habe festgestellt, okay, gar keinen Fall bleibe ich bei der Bank. Das ist doch 11 Jahre geworden, aber Bankvertrieb hat mir gar keine Freude gemacht und bin schnell über verschiedene Rollen dann nach Frankfurt. Aber ich war nie so richtig angekommen und habe dann in 2014, 15, 16, das war die Zeit, wo so die Digitalisierung anfing. Also die ersten Banken haben so BFM-Tools aufgebaut und so auf einmal war Fancy Time angesagt. Ja.
Ich lache so ein bisschen, weil wir sind ja jetzt doch 2024, ja, und wir sind teilweise noch nicht besonders weit gekommen. Aber ja, 2014, 15 fing es an, dieser langsam fahrende Zug. Okay, ja.
Genau,
ja.
Absolut. Aber das war wirklich, also ich saß in einem Projektteam für ganz andere Themen und auf einmal sprachen wir über iPads und Digitalisierung. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, okay, das macht mir Spaß, da muss ich irgendwie drauf und habe mich dann bei der Deutschen Bank um diese Themen gekümmert, hatte dann schnell eine große Verantwortung für die Filialdigitalisierung der Deutschen Bank. Das hat auch Spaß gemacht, aber das war immer noch irgendwie Arbeit für die Schublade, weswegen ich dann eben 16 entschieden habe, ich muss jetzt mal irgendwo hin, wo ich das auch verändert bekomme. Und dann sprach mich total zufällig dieses Unternehmen aus München an, Fintech Systems, Open Banking, ich hatte keine Ahnung, was sie machen, auch nicht, nachdem ich da war. Ich bin nach Hause gekommen, ehrlicherweise zu meiner Frau und sagte, du, so ganz verstanden habe ich es nicht, aber total cool, das mache ich. Und dann hat sie mich angeschaut und irgendwie ein bisschen am Verstand gefragt. Und dann habe ich gesagt, nee, gute Gründer. Die beiden Gründer hatten damals Sofortüberweisungen aufgebaut, also hatten auch schon einen ersten Exit hinter sich. Also da war nicht Jugend forscht, sondern da war auf jeden Fall etwas, worauf man aufbauen kann. Es war nach wie vor Banking. Und dann bin ich ins Open Banking reingerutscht, muss man so sagen. Es war ein 10-Mann-Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt. Und die Aufgabe war, hey, wir müssen jetzt irgendwie Open Banking in den Markt bringen. Das war 2 Jahre, bevor PSD2 in Kraft getreten ist. Also wirklich from the scratch Open Banking in den Markt gebracht. Und das hat unfassbaren Spaß gemacht. Es war wirklich die Zeit, natürlich auch bei den Banken, wo du schnell reingekommen bist, gute Termine bekommen hast. Du warst der mit dem Turnschuh, das war Umbruchsstimmung und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was keinen Spaß gemacht hat, ist, dass die Banken die Lösung trotzdem nicht einfach gekauft haben und trotzdem lange gebraucht haben, ihre Entscheidungen zu treffen und trotzdem nicht bereit waren, viel Geld dafür auszugeben. Aber das waren so 7 Jahre, sage ich wirklich, auch eine harte Schule oder 6 Jahre, die wir da mitgemacht haben, um zu verstehen, okay, wie funktioniert so ein Fintech-Markt, wie funktionieren Banken im Kontext Fintech und Digitalisierung. Und in diesen kurzen 6 Jahren hat sich da ja extrem viel getan. Und 21 war dann der Exit an Tink, einen schwedischen Open Banking Player, der dieses Landkartengame gespielt hat und zwar fantastisch gut. Er hat schnell in alle Länder in Europa expandiert, außer ein Dach, weil das war besetzt durch Fintech Systems. Und im Nachhinein ist die ganze Story jetzt klar. Uns war es damals nicht so klar, weil wir, als wir die Firma an Tink verkauft haben, wussten wir nicht, dass es 4 Wochen später an Visa geht. So, im Nachhinein ist es irgendwie klar, die Story, weil, okay, Visa brauchte einen europäischen Player im Open Banking und der Dachmarkt ist da natürlich eine ganz entscheidende oder spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, in den zweiten Exit sind wir alle mit reingerutscht. So nach 4 Wochen hieß es dann, apropos, wir werden jetzt von Visa akquiriert. Und so waren wir innerhalb von einem Jahr im Doppel-Exit von einem damalig dann auch 60, 70 Mann-Unternehmen Teil von Visa-Konzern, muss man sagen.
Ja, okay, also das, ich finde das total spannend, weil wir jetzt auf dem Artist Summit auch ein Panel zum Thema Exit haben werden. Ja, also einfach so ein bisschen Erfahrung aus diesem Prozess. Ja, wenn du als Gründer überlegst, irgendwann in naher Zukunft eventuell mal über einen Exit nachzudenken, dann hilft es ja vielleicht mal mit ein, zwei Leuten zu sprechen, die da so durchgegangen sind. Und jetzt habe ich dich hier gerade im Podcast und habe mir gedacht, okay, da frage ich doch direkt mal nach. Ja, also das ist schon mal ein spannender Move. Also ihr seid quasi akquiriert worden. Ja, und da gab es dann halt noch so eine kleine zweite Agenda im Hintergrund, ja, von dem Käufer, weil der im Endeffekt schon einen Auftrag hatte, ein gewisses Ding abzuhängen. Aber wie groß war Tink und wie groß war Fintech System? Also wie groß war so dieses Mächteverhältnis zwischen den beiden Firmen, Käufer und gekaufter Firma?
Der FTS war zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, 60, 70 Mitarbeiter, knapp profitabel und noch im einstelligen Millionenbereich im Umsatz und Tink locker 10-mal so groß. Ich glaube, damals schon auch 500, 600 Leute, PayPal als großen Investor drin, also deutlich größer und deswegen auch deutlich mehr Möglichkeiten, so einen Kauf möglich zu machen und auf der anderen Seite eben auch attraktiv zu sein für eine Visa. Also unsere Akquisitionspotenziale waren, da war Visa jetzt nicht dabei. Es waren eher welche eben genau, die eher in unserer Größenordnung oder eben etwas größer sind.
Ja, nee, das ist aber auch, ich finde, das ist ja auch total wichtig und das ist wie eine Sache, die ich jetzt wie unseren Ecosystem-Partner PSG Equity gelernt habe, ja, die halt sagen, sie machen Scale-Up-Investments, ja, und dann sagen halt viele von unseren Startup-Foundern, das ist nicht relevant für mich. Und dann sagt aber PSG wieder, ja, das ist zu kurz gesprungen, weil wir machen vielleicht ein Lead-Investment in Scale-Up, aber um das dann hinterher wieder an den Private Equity weiterzuverkaufen, bauen wir vielleicht auch eine Plattform und kaufen dann noch zwei, drei kleinere Firmen dazu, so wie jetzt vielleicht halt ein Tink dann halt die Fintech Systems gekauft hat, um in Summe dann wieder eine Story zu bilden für halt eine größere, ne, Geschichte, die ich dann halt weiterverkaufen kann. Und deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen ein, zwei Sätze tiefer reingehen, wenn man verstehen will, was für wen irgendwie relevant ist. Okay, also, aber auch spannend, weil du sagst ja, du bist bei Fintech Systems relativ früh eingestiegen, irgendwie 5, 6 Jahre gewesen. Die Gründer hatten vorher Sofortüberweisungen irgendwie verkauft, habe ich gerade gelernt. Das kennt ja auch wahrscheinlich jeder hier irgendwie. Ja. Super Story. Also, da siehst du auch wieder erfahrene Gründer. Trotzdem irgendwie nach 6 Jahren irgendwie im einstelligen Millionenbereich Umsatz und profitabel ist jetzt auch noch nicht komplett riesig, aber zweiter Exit dann ist auch irgendwie auch schwer. Ich glaube, zweite Gründung ist oft schwerer, als Leute einschätzen. Wenn man einen erfolgreichen Exit hat, kommt der zweite nicht automatisch. Ja, ich glaube, das ist so ein ongoing learning. Aber immerhin, ja, aufgebaut und dann halt weiterverkauft. Gibt es da irgendwelche öffentlichen Zahlen zu diesen Transaktionen? Also was da wer wie gezahlt hat?
Ja, doch, das kann man nachlesen. Die FTS ist für 120 Millionen plus minus, also Pressebetrag ist 120 Millionen an Tink gegangen und Visa hat dann für wahnsinnige 2 Milliarden Dollar Tink gekauft. Das war wirklich ein Riesendeal. Wer im Open Banking ein bisschen unterwegs ist, kennt die Gesamtstory. Visa hatte gut 1, 2 Jahre vorher versucht, Plaid zu kaufen in den USA, was dann von den Behörden gestoppt wurde. Das heißt, Visa hatte einen ganz großen Druck auch, im Zugzwang sozusagen im europäischen Markt sich zu etablieren fürs Thema Open Banking. Und das hat Tink damals sicherlich sehr gut getan, weil ich glaube, es ist schon ein wahnsinnig großer Deal, der für Visa aber, glaube ich, ein absolut logischer Schritt war. Ich habe ja noch 2 Jahre PMI-Prozess mitgemacht und habe auch Visa als absolut tolle Firma kennengelernt. Wenn auch ich einfach für mich weiß, dass ich kein Corporate Guy mehr bin, glaube ich, ist da was Gutes zusammengekommen.
Und jetzt aus deiner Perspektive, weil du ja sozusagen wahrscheinlich an der ersten Transaktion intensiver beteiligt warst, weil das ja da, wo ihr wirklich gekauft wurdet und dann seid ihr gefühlt, hört sich das an, als gäbe es dann so eine Art Selbstsog in den zweiten Exit rein, ja, weil er dann einfach Teil von der Story war. Aber vielleicht 1, 2 Learnings, was hast du aus diesem Prozess mitgenommen, wie, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Fintech Systems, irgendwie gab es neben Tink noch andere Bieter? Habt ihr einen Partner dabei gehabt, der euch begleitet hat, um das zu strukturieren? Oder seid ihr angesprochen worden, was sind so die größten Learnings aus diesem Prozess? Worauf sollte ein Gründer achten, wenn er mit so M&A-Gedanken anfängt?
Ja, also ich glaube, das fängt vorher an, die Fragestellung. Du hast gerade eben auch schon mal im Nebensatz gesagt, irgendwie es sind nicht wahnsinnige Zahlen und auch nicht wahnsinniger Deal, aber ich glaube, da steckt ein bisschen das Geheimnis dieser Erfolgsgeschichte drin.
Ja, ich korrigiere das gerne. 120 Millionen ist ja super. Es sind da einfach wahnsinnige Multiples. Ja, das reicht ja. Also wenn du auf eine einstellige Millionenumsatz 120 Millionen Valuation kriegst, ist ja super. Also das, die Zeiten hatten wir ja vor 2-3 Jahren auch. All good. Ja, auch, ich will da gar nicht, das hört sich so immer so judging an. Wir haben hier super Founder im Podcast, die bootstrapped irgendwie 10 Millionen ARR machen. Und da würde ich auch behaupten, wenn du am Ende profitabel bist und die Firma nie verkaufst, hast du trotzdem ein total anständiges Leben. Ja, also ja, es ist ja Kritik oder Diskussion auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, also ja, aber habe ich aber auch richtig verstanden. Ja. Ne? Also es war auch gar nicht verteidigend gemeint. Ja. Ist ja tatsächlich aber so, also in der heißen Phase, wir haben sie alle miterlebt, wo eben Firmen für wahnsinnige Multiples weggegangen sind, wo man sich schon die Frage gestellt hat, okay, wie kann das passieren? Und das ist aber genau der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte. Also ich glaube, was mir sehr gut gefallen hat, eben bei der DNA damals Fintech Systems, und die DNA habe ich jetzt hier bei meinem Patrick und bei Taylor eben auch wiedergefunden, ist, so eine Firma wirklich, ich würde es mal so formulieren, in Ruhe aufzubauen. Ja, also ich finde, es gab Zeiten, da hat man sich darüber definiert, wie viele Mitarbeiter du hattest und wie toll dein Office ausgestattet war und ob du jetzt wirklich auf jedem Event auch auf der Bühne gesessen hast, als einfach sich wirklich um die Sache zu kümmern. Und das haben wir damals bei FTS gemacht und das hat Taylor gemacht und macht es heute, sich um dein Produkt zu kümmern und wirklich gesund, organisch zu wachsen, natürlich unterstützt durch Investorengelder und dann auch vielleicht größere Schritte zu machen, sich aber schon auf die Dinge, auf sich selbst zu konzentrieren und nicht über die falschen Dinge zu definieren. Und ich glaube, dann schaffst du auch einen wirklichen Firmenwert, der sich dann auch wirklich widerspiegelt in einem möglichen Exit. Aber für uns damals, Fintech Systems, war das wirklich das Fund, ne? Weil eine Tink im Dachmarkt nicht einen einzigen Kunden hatte. Und das war eben nur möglich, weil wir als FTS im Produkt so stark waren, obwohl wir gar nicht die großen Marktschreier waren. Wir sind einfach übers Produkt so stark gewachsen und hatten so eine breite Kundenbasis bei den Banken, dass man eben nicht an uns vorbeikam.
Und, ich liebe das. Also ich finde das ein ganz schönes Statement, muss ich sagen. Das spricht mir total aus der Seele. Halt, dass man halt Investments durchaus nimmt, ja, aber man darf jetzt nicht für die Investments arbeiten. Man sollte nicht zu Investoren getrieben irgendwie wachsen, sondern sich halt primär um Produkt und Kunden kümmern. Und wenn das im Kern stimmt, dann kommt dann das Wachstum und am Ende der Erfolg irgendwie als logische Konsequenz. Ja, ja. Und man kann nicht Erfolg als Erfolgsziel haben. So, das wird irgendwie schwierig. Also da wird oft eine Blase halt draus. Ja, aber das finde ich auch schön, dass du sagst, okay, ich sehe hier Parallelen irgendwie zwischen diesen soliden Gründern, die mich schon überzeugt hatten im ersten Gespräch, auch als ich noch nicht mal ihr Business verstanden habe, ja, wo ich weiß, was du meinst zu deiner. Und jetzt halt zu deiner aktuellen Position, weil das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Du warst lange bei der Deutschen Bank, ja, und irgendwie unter Visa irgendwie 2 Jahre irgendwie so ein M&A-Deal und quasi integrieren. Das ist ja auch eher corporate. Und jetzt bist du halt in der 60-Mann-Firma unterwegs. Das ist ja wieder ein ganz anderes Level. Aber ja, ich habe es ja eher verstanden. Du kommst aus der 60-Mann-Firma. Tink war nur so ein Zwischenschritt. Und jetzt bist du wieder in der 60-Mann-Firma und dir gefallen diese soliden Gründer, die Dinge halt aufbauen. Ja. Also das ist, glaube ich, gut beantwortet. Trotzdem die Frage, wie erkennst du das? Ja? Also wie erkennst du, also an welcher Stelle machst du jetzt aus, dass jemand in Ruhe und gesund und sehr ordentlich dieses Produkt aufbaut? Mhm. Weil du siehst es ja jetzt, hast gesagt, du siehst den Patrick wieder, aber was sind die Trigger? Irgendwie, wo hast du das mitgenommen?
Ja, das ist eine fantastische Frage. Ich glaube, so objektive KPIs wirst du da nie finden. Da geht natürlich sehr viel über Persönliches, über Erfahrungen irgendwie auch, wenn du natürlich Dinge siehst, wie sie bisher gemacht werden. Bei mir persönlich geht sehr viel tatsächlich über die persönliche Schiene, also den Menschen zu kennen und auch da dem Gründer zu folgen. Ich bin ja auch nicht Gründer. Ich sage auch immer gerne, bin ich wahrscheinlich nie, aber ich bin so der First Follower. Da bin ich voll am Start. Diese Unternehmensgröße und Situation, Scale-Up ist total mein Sweet Spot. Da weiß ich, kann ich das Beste aus mir rausholen und einbringen. Und bei Taylor war es letztendlich so, dass es eine starke persönliche Komponente zum Patrick hatte. Aber ich schon, wir haben uns ich habe über ein halbes Jahr Zeit gegeben, Patrick und ich, wo wir das Thema auseinander diskutiert haben. Wo ich gesagt habe, hey, erzähl mir doch mal, wie du die Firma führst, wie du sie aufgebaut hast. Wie denkst du das Thema? In welche Richtung willst du es führen? Wenn ihr jetzt Geld einsammelt, wie soll es verwendet werden? Also ich habe die Dinge schon sehr stark hinterfragt und habe da die richtigen Antworten bekommen. Und wenn die Antwort auf wir sammeln viel Geld ein ist, wir stellen nur Leute ein, wäre es für mich die falsche Antwort. Aber das, ich glaube, da kriegt man dann schon rausgefühlt, okay, hat da jemand wirklich eine Idee von dem oder eine Vision vor allen Dingen und wie er da hinkommt? Oder ist es eher so, Aktionismus, würde ich mal sagen.
Und jetzt eine etwas kritischere Frage an der Stelle, mit wie vielen Patricks hast du dann parallel kommuniziert? Weil ich würde jetzt sagen, nachdem dann Tink an Visa verkauft wurde, hast du wahrscheinlich irgendwann den Entschluss gefasst, Corporate will ich nicht mehr. Und dann denkt man ja auch so, was ist vielleicht mein nächster Schritt? Ja, und dann bist du jetzt bei Taylor gelandet. Das ist auch alles fair, aber vermutlich wirst du ja nicht nur mit Taylor gesprochen haben. Also nur, dass ich so ein Gefühl kriege, wie kommt man an so einen, als Gründer, ja, wie einen Vertriebschef finden, ist ja auch eine Frage, die ganz viele haben. Ja, wie baue ich sozusagen, ich habe hier ein Produkt sitzen, wie kriege ich es an den Mann, ne? Wie vergrößere ich meine Firma, wie mache ich den nächsten Schritt? Die Frage haben wir immer wieder. Mhm. Ja, und in gewisser Weise haben die Taylor Founders ja geschafft, da jetzt jemand reinzuholen. Und jetzt mal die Frage und die Perspektive aus Founder-Sicht haben wir oft. Jetzt habe ich mal dich hier im Podcast. Wie war der Prozess so aus deiner Seite? Also wie hast du deine nächste Firma gesucht?
Ja, also ich bin immer ein Freund davon, ich persönlich suche mir dann immer die Kontroverse. Das heißt, ich habe mir tatsächlich nochmal einen sehr großen Softwareanbieter gesucht, den größten der Welt, und habe gesagt, okay, hier bin ich, und bin in den Bewerbungsprozess gelaufen und habe auch ein Angebot bekommen, habe es aber gechallenged zu sagen, okay, will ich nicht vielleicht doch irgendwie in der Welt, aber doch in einem größeren Unternehmen eine große Rolle übernehmen? Und habe mir eben das Gegenpol mit der Taylor gesucht, und da war auch noch ein weiteres junges Unternehmen dabei, wo ich dann so eingestiegen bin, wie ich es eben beschrieben habe, so wirklich Dinge zu hinterfragen. Und Dinge, die mich zum Beispiel abschrecken, sind Riesenfunding, kein Track Record. Ne? Also wenn du viel Funding auf eine Idee bekommst, dann denk ich mir immer so, ja gut, kann eine super Idee sein, aber das ist mir irgendwie zu dünn. Und das passiert so oft, dass es viel Geld für gute Ideen gibt. Und das geht auch auf, ne? Ich will das nicht schlecht reden, aber für mich persönlich.
Anderes Risikolevel halt, genau. Du steigst lieber da ein, wo schon ein bisschen Traction da ist. Ja.
Okay. Genau, aber ich will es gar nicht mal so risikofest machen, es überzeugt mich dann einfach mehr. Und dann bin ich bei diesem Thema, okay, wie wird eine Firma eben auch aufgebaut, und wie lebt der Gründer das? Die Beispiel nochmal für Fintech Systems, ich habe zu Stefan Krautkrämer, einer der Gründer, damals gefragt, wir hätten viel mehr Geld raisen können. So, Stefan, warum, ist doch gerade heiße Phase, lass doch mal 20 Millionen Euro einsammeln. Dann sagt er, Matthäus, da muss ich aber auch eine gute Idee haben, das auszugeben. Die habe ich gerade nicht. Mit 10 Millionen, die haben wir dann damals auch eingesammelt, wussten wir genau, was wir tun. Ja, und ich glaube, dass viele an der Stelle eher sagen würden, boah, super, jetzt bin ich auch groß, jetzt nehme ich die 20, meine Idee ist bestätigt und jetzt kommt der Rest von selbst. Und das sehe ich halt nicht. Ne? Ich mag da auch falsch liegen. Ich glaube, jedes Unternehmen ist da sehr, sehr individuell. Aber das ist für mich eine extrem wichtige Komponente, so von Gründer, Idee, Vision und wie das zusammenspielt. Und wenn das irgendwie harmonisch ist, so, dann habe ich schnell ein gutes Gefühl und sage, okay, das passt hier gut, und in der Vision, da habe ich jetzt Bock mitzumachen.
Ich finde das eigentlich ein sehr, die Parallele, die ich immer ziehe, ist da im Recruiting. Also wenn du sagst, ich brauche Geld für diesen Wachstumsschritt und dann holst du das Geld, dann ist das super. Wenn du halt das Geld kriegst oder nimmst, obwohl du nicht weißt, wofür du es brauchst, dann fängst du an, kreativ zu werden, wo man dieses Geld einsetzen kann. Und das ist dann meistens nicht mehr am Kernbusiness dran. Ja? Und ja, so ist es halt auch, wenn man Leute braucht und die dann einstellt, ist gut, wenn man so opportunistisch jemand hat, den man einstellt, weil man sagt, okay, der ist super, irgendwie wird der Firma schon helfen, führt es ja meistens dazu, dass Leute dann Dinge machen, die eigentlich das gesamte andere Team ablenken und dann irgendwie so ein bisschen Chaos entsteht. Ja? Und das, ich glaube, das da unterstütze ich den, ohne ihn zu kennen, den Stefan Krautkrämer, ist ein sehr, ich glaube, ist ein sehr, sehr guter Satz auch, ja. Ich brauche eine gute Idee, wofür ich das Geld dann einsetze, sinnvoll. Weil das Geld fragt uns danach, wofür es eingesetzt werden will, ja. Oder zumindest die Investoren, die es gegeben haben.
Spätestens die
wollen irgendwas sehen. Geld rumliegen lassen können sie halt auch selber auf ihrem Konto.
So, ja, genau. Und dumm ausgeben ist dann die schlechteste Variante.
Ja, genau. Das ist aber das, was dann meistens passiert, ja. Aus dem Aktionismus raus. Jetzt hast du gesagt, ihr seid jetzt an dieser spannenden Phase bei der Taylor AG, wo ihr halt diese 60, 70 Leute irgendwie oder 80 vielleicht dieses Jahr noch werdet, also so ein bisschen so Richtung magische Grenze von 100 geht, und da entsteht ja sowas in der Firma. Ja, irgendwie, ich glaube, ich hatte im Podcast mit dem Benedikt Ilk von Flip, der hat halt so gesagt, irgendwie, dass so die Mitarbeiter 70, glaube ich, hat er gesagt, muss ein Kommunikationsprofi sein. Ja, weil auf einmal kommen so ganz andere Themen. Nach innen und nach außen wird dann so Kommunikation wichtiger. Also, weil du nicht mehr einfach was sagst in einem Meeting und zwei Tage später wissen es alle, sondern ne, du kriegst halt so Strukturen. Du selber sitzt ja in Köln, Firma ist in der Schweiz. Also ich meine, das macht Dinge einfacher, aber auch andere schwieriger. Was ist denn so gerade deiner Meinung nach die größte Challenge irgendwie vom Team her für die Taylor AG und worauf freust du dich? Weil du ja gesagt hast, das ist eine spannende Phase. Das finde ich auch mal so einen guten Unternehmenspunkt.
Ja, also it's all about the people. Ne? Das heißt, das ist genau das, was passiert, wenn es eben eine große Firma wird, dass sich nicht mehr jeder kennt, weil man so klein ist, dass man sich automatisch kennt und dass auch Strukturen irgendwie auseinanderwachsen. Bedeutet einfach, dass wenn wir jetzt ein All-Hands haben und aus dem Management raus was erzählen, du nicht mehr so eine direkte Reaktion im Zweifel hast, auch, okay, wie kommt es bei jedem Einzelnen an? Und da legen wir schon viel Wert drauf, dass wir möglichst viele Situationen schaffen, wo wir alle miteinander sprechen, auf verschiedensten Ebenen. Und dazu gehören dumme und einfache Dinge, dumm nicht, aber einfache Dinge, wie sich eben auch wirklich zu sehen. Und das bei einer Firma, die global aufgestellt ist, wie bei uns, natürlich noch eine größere Herausforderung. Aber es ist unfassbar wichtig. Wir müssen die Leute zusammenhalten, wir müssen Leute motiviert halten und jeder muss auch richtig Bock auf die Taylor-Story haben. Und das wird unfassbar schwer, umso größer man wird. Da kann man sich gar nicht gegen wehren, ne? Dass die Menschen einfach weiter wegrücken sozusagen von der DNA des Unternehmens.
Wie oft trefft ihr euch physisch?
Aktuell tatsächlich offen gesagt zu wenig. Wir versuchen einmal im Jahr wirklich ein großes Fest zu machen, wo wir alle zusammenkommen. Und auf einzelnen Teamebenen, da sehen wir uns schon sehr viel regelmäßiger. Das ist dann bei mir persönlich ist es mindestens auf Monatsbasis, bei anderen Teams ist es in anderen Rhythmen. Aber dass die ganze Firma wirklich zusammenkommt, ist aktuell einmal im Jahr, was wir aber hochfahren wollen jetzt, weil wir genau in diese kritische Phase laufen, wo wir sagen, also wir müssen das irgendwie zweimal im Jahr mindestens hinbekommen. Ich muss dir aber wirklich vorstellen, bei uns sind wir tatsächlich global verteilt auch. Die meisten Menschen sitzen natürlich in Deutschland oder im Dachraum. Aber wir haben auch Leute, die tatsächlich über See sitzen. Und dann wollen wir wirklich auch alle zusammenbekommen. Und das ist natürlich organisatorisch dann ein bisschen schwieriger.
Ist so, ich hatte den Florian Hübner von Überall neulich wieder im Podcast. Die sind so um die 400 Mitarbeiter, komplett global. Die zusammenzufliegen an einen Ort, das ist einfach organisatorisch, logistisch, ja, finanziell, das ist schon ein Brett, ist nicht so, ich mache eine Weihnachtsfeier, sondern es ist halt so, hey, wer kümmert sich da eigentlich?
Hin?
Und gleichzeitig ist es ja nicht weniger relevant. Also es ist halt einfach ein ganz anderes Problem, was es früher in der Situation vielleicht nicht gab. Und was ich halt sehe, ist, dass halt gleichzeitig irgendwie auch dieser Drang ist, irgendwie die Offices irgendwie müssen immer geiler werden, damit die Leute nochmal ins Büro kommen ab und zu. Die Team-Events müssen immer geiler werden, damit die Leute zu Team-Events kommen. Und das in Kombination, wenn du jetzt sagst, ich muss alle irgendwie aus der ganzen Welt einfliegen und es muss ultra geil sein, dann wird es natürlich schnell explosiv irgendwie in den Kosten. Und ich glaube, da muss man wieder ein bisschen wegkommen und auch ein bisschen realistisch sein, dass das auch bei den Mitarbeitern dann verstanden ist, dass man sich halt einmal im Jahr oder einmal im Quartal irgendwie trifft. Und dann finde ich das auch okay, wenn ab und zu das mal relativ unspektakulär ist. Weil am Ende geht es ja nicht absolut nur um das Surrounding, sondern die Magie für die Firma und eigentlich irgendwie entsteht ja dann zwischen den Menschen. Da kannst du Inseln auffahren und essen und Shows, aber das macht es am Ende dann ja nicht den Unterschied. Also langfristig für die Firma hilft das ja, wenn zwei Leute sich irgendwie besser hinterher kennen als vorher. Und dann halt das Arbeitsergebnis dann über die nächsten zwei Jahre einfacher läuft. Und das schafft man auch in sehr einfachen Settings, finde ich. Da muss man, glaube ich, die Leute aber mal mitnehmen. Und ich glaube, da stehen einige Firmen von einer ganzen Menge Herausforderungen, gerade so aus dieser einen krassen Entwicklung wieder zurück. Es gibt so Schwankungen hin und her, ja. Und was ist die neue Norm? Ich glaube, die ist noch nicht klar definiert.
Ja, das ist tatsächlich für den Arbeitsmarkt gerade eine extreme Herausforderung, weil keiner weiß so wirklich, was will der Mitarbeiter denn jetzt wirklich eigentlich? So von fully remote to hybrid. Aber ich glaube, die Antwort ist am langen Ende doch einfach. wir wollen uns alle mal in die Augen schauen, alle mal ein Bier zusammen trinken. Und wenn wir das schaffen, was du gerade auch formuliert hast, man muss einfach mal zusammenkommen. Und da reichen die einfachen Events und da reichen auch die einfachen physischen Meetings. Ich erlebe es immer wieder, also eigentlich jedes Mal, wenn man wieder zusammengekommen ist, dass jeder sagt, ah ja, es war jetzt doch wieder gut, dass wir uns gesehen haben. Und ich glaube deswegen, einfache Wege finden, zusammenzukommen, egal in welcher Intensität oder Häufigkeit, das ist im Grunde die Antwort. Und da müssen die, ja, die Konzerne natürlich die größte Herausforderung, weil sie natürlich auch Büros geschaffen haben, die für Tausende von Mitarbeitern sind. Aber wir Fintechs oder wir Unternehmen in dieser Größenordnung, glaube ich, haben dann auch die einfachste Möglichkeit, das zu lösen und uns da irgendwie auf einen Feierabendbier oder so zusammenzukriegen.
Okay. Vielleicht noch, bevor ich gleich zu meiner kulinarischen Abschlussfrage komme, so der Taylor-Ausblick, also jetzt vor allem für deinen Bereich, was das Software-Business angeht. Wie viele Leute von den 80 am Jahresende arbeiten dann für deinen Softwarebereich?
Das kann ich ziemlich genau beantworten. Es sind aktuell 2 und es werden wahrscheinlich 3 sein. Mhm. Okay. Und das aber total bewusst. Wie gesagt, wir haben uns ja jetzt aktiv dafür entschieden, das Thema ein bisschen auf neue, Stelzen zu stellen. Natürlich arbeiten im Hintergrund, wenn ich jetzt die Tech-Leute einziehe, die Hälfte der Firma mit an der Plattform, aber jetzt wirklich originär in meinem Team am Markt sind wir noch ein kleines, schlagkräftiges Team, auf dem wir uns jetzt aber sehr stark wachsen wollen. Das heißt, im Mitte nächsten Jahres wollen wir da schon deutlich größer sein. Aber auch hier mache ich das wieder nicht daran fest, wie viele Menschen wir nachher sind. Für uns ist es ganz entscheidend, dass wir jetzt die richtigen Themen in die richtigen Märkte bringen. Und da haben wir halt einen wunderbaren Synergieeffekt eben. Zu sagen, okay, wir haben die Plattform, wir haben das komplette Tech-Stack, was wir vertreiben, haben wir in-house. Und das heißt, ich könnte die Frage auch beantworten, eben zu sagen, okay, die Hälfte der Firma arbeitet an dem Thema mit, weil sozusagen die eine Seite für die andere arbeitet.
Also gut, ich hatte nur rausgehört, dass ihr sozusagen da jetzt am Anfang steht und da jetzt Fokus drauf setzt. In der Regel führt das dazu, dass ein paar Leute reinkommen. Da wollte ich zumindest hier anbieten zu sagen, welche Profile ihr denn sucht. Ja, weil wenn jetzt jemand hier dir eine Dreiviertelstunde zugehört hat und das sympathisch findet, vielleicht findet das ja jemand. Also ich finde, die Story scheint ja relativ viel Sinn zu ergeben und auch Traction zu haben. Ja, und wenn jemand gerade sucht, Interesse hat oder jemand kennt, was für Profile stellst du da jetzt ein?
Ja, also wir sind, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, weil ja, definitiv wir sind in einer starken Wachstumsphase, die dann natürlich auch durchs Fundraising stark beschleunigt wird. Wir staffen jetzt sehr stark tatsächlich auf der Tech-Seite für dieses Thema im Bereich Product Manager, Product Owner, you name it, auch Entwickler, Front- und Backend, Customer Success bauen wir jetzt gerade auf. Das Vertriebsteam soll jetzt auch stark wachsen. Und das sind so die wesentlichen Rollen, auf die wir aktuell sehr stark schielen.
Okay. Ja. Und hast ja gesagt, fully remote, also standortunabhängig.
Standortunabhängig, aber eben auch mit der Option Köln, Frankfurt, Zürich, Taylor-Gesichter zu sehen und anzufassen und auch auf gemeinsame Feierabendbier rauszugehen.
Okay, das sind eure Hubs, Köln, Frankfurt und Zürich. Verstanden. Ja. Ja, hervorragend. Das ist, ich hatte mich eigentlich schon gefreut, weil wir beenden unseren Podcast mal mit so einer komplett themenunrelevanten Frage, nämlich nach einem kulinarischen Tipp, also ein Restaurant oder etwas, wo du sagst, unsere Zuhörer mal hingehen müssen, wenn sie in deiner Region sind. Da hatte ich jetzt vor dem Podcast haben wir in Zürich gedacht, jetzt ja gelernt, dass du in Köln sitzt. Also ist mir aber egal. Also tendenziell auf der ganzen Welt hast du eine Location, wo du sagst, die kennt nicht jeder, aber wenn man mal in der Gegend ist, sollte man da mal vorbeischauen.
Ich lerne gerade in Zürich richtig coole Locations kennen und die gebe ich gerne weiter. Zürich, Rimini, haben wir erst vor 2 Tagen ein wunderbares Feierabendbier getrunken. Gibt's Pizza auf die Hand. Man sitzt über einem Fluss quasi und kann wirklich sehr gut den Arbeitsalltag ausklingen lassen.
Okay, Rimini kenne ich noch von Regenbogentours aus ganz alten Zeiten, aber okay, die Pizzeria Rimini in Zürich, alles klar, schreiben wir so in unsere Restaurantliste auf die Webseite und verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Amadeus, ja, cool. Ich danke dir für die Zeit hoffe, dass wir dann auch einen guten Teil von eurem Leadership-Team beim Artist Summit im Oktober sehen und ansonsten wünsche ich euch ja ganz viel Erfolg mit der Taylor Story.
Ganz herzlichen Dank. Wir sind gern dabei und vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Also, Mach's gut. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Ja, ihr habt gehört, genau wie Amadeus das über seine Team-Events sagt. Am Ende bereut es keiner, mal da gewesen zu sein und die anderen wieder in Person getroffen zu haben. Genauso sehen wir das für den Artist Summit am 10.10. in Berlin auch. Seid dabei, wenn sich die wichtigsten Entscheider der B2B-SaaS-Szene in Europa vor Ort in Berlin treffen. Die letzten Tickets sind jetzt noch verfügbar auf www.artist.net. Und wir bereiten fleißig im Hintergrund alles vor. Und freuen euch, dann auch in diesem Jahr dort wieder persönlich zu treffen. Ganz liebe Grüße und eine schöne Woche wünsche ich euch. Der Matthias.